Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und der große Preis von Bahrain in der Formel 1 steht auf dem Programm. Das dritte Rennen der Saison 2017 und wir wollen darüber sprechen. Das mache ich nicht alleine. Nein, ich begrüße natürlich ganz herzlich an meiner Seite Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und heute was ganz Besonderes, wir schalten direkt nach Bahrain, live an die Strecke, live ins Medienzentrum zu einem langjährigen Redakteur von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de, Dominik Scharaff. Hallo Dominik.
Ja, hallo aus der Wüste.
Ja, wunderbar. Wie ist es denn? Wie heiß ist es erstmal?
Es ist sehr heiß. Also ich habe gerade geschaut, 31 Grad hat es hier. Hier im Mediacenter sind es wohl klimatisierte, ich würde mal schätzen 22 Grad. Aber hier ist bestes Flipflop-Wetter. Ich habe auch schon eine Flasche Sonnenmilch bei mir in der Computertasche verstaut, falls ich nachher noch mal länger rausgehe. Also brütende Hitze, bestes Sommerwetter. Eigentlich genau das, was man sich wünscht, wenn man das kalte Deutschland an einem frühen regnerischen Aprilmorgen verlässt.
Nimm uns mal ein bisschen mit auf deine Reise nach Bahrain. Also wie muss man sich das vorstellen als Pressevertreter, wie läuft das vom Flughafen in Bahrain bis hin zur Strecke? Was ist dein Plan für die nächsten Tage?
Also man kommt erstmal mit leerem Magen aus dem Flugzeug, wenn man das grausame Flugzeugessen abgelehnt hat, wie ich das immer tue. Und dann gibt es in Bahrain wirklich einige Besonderheiten. Man wird direkt von einem Verantwortlichen der Strecke abgeholt dort am Gate, wird durch die Passkontrolle gebracht, wo man auch gar nicht lange warten muss. Da gibt es auch dann spezielle Visa für akkreditierte Formel-1-Journalisten, wird von diesem Medienvertreter zum Shuttlebus gebracht, der einen dann direkt ins Media-Hotel bringt. Ist alles ein toller Service und ganz komfortabel, aber man fragt sich doch auch immer, wollen die Leute vielleicht, dass man da irgendwas nicht sieht und verwechseln Komfort mit Freiheit.
Auf welcher, also sagen wir so, bist du das erste Mal in Bahrain jetzt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich bin jetzt das zweite Mal in Bahrain.
Wo steht das Rennen in Bahrain für dich in der Hitliste deiner Strecken, wo du so warst? Mit allem drumherum.
Also was das Arbeiten als Journalist angeht, sicherlich ganz vorne. Der Komfort ist großartig, auch wenn ich persönlich vielleicht kein großer Freund der arabischen Welt bin. Das ist sicher super. Es gibt hier ein sehr, sehr schönes Paddock auch, das teilweise etwas orientalische Folklore vorweist. Es gibt zum Beispiel künstliches Vogelgezwitscher aus Lautsprechern. Und es ist alles bunt und leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Das ist Geschmackssache, aber es ist mit Sicherheit ein sehr angenehmes Paddock zum Arbeiten. Was das Rennen angeht, ist es natürlich so, dass mein Eindruck ist, dass nur zum Teil hier wirklich Bahrainis herkommen, sondern auch viele Touristen hier sind, insbesondere Briten. Es gibt günstige Packages mit Flugtickets und Tickets für die Tribünen, die man recht günstig erstehen kann. Deswegen ist das Publikum hier so ein interessantes Gemisch, hat eine komplett andere Atmosphäre, als es zum Beispiel in Monza oder in Hockenheim der Fall ist, wo man eher die eingefleischten europäischen Motorsportfans an der Strecke hat. Dadurch, dass es ein Nachtrennen ist, ist es natürlich nochmal was Spektakuläres und was Besonderes. Passt auch gut zu diesem Touch 1001 Nacht und unterstreicht so diesen arabischen Charakter des Rennens. Also insgesamt ein interessantes Paket, das sich vielleicht mit Ausnahme von Abu Dhabi von allen anderen Strecken doch stark abhebt.
Ja, und dieses Rennwochenende startete direkt mit einer Wahnsinnsmeldung. Ole, in der letzten Ausgabe von Starting Grid, die ihr euch übrigens im Archiv auf meinsportradio.de oder über iTunes anhören könnt und ihr euch auch anhören solltet, vor allem den letzten Abschnitt, als wir über Fernando Alonso und McLaren Honda gesprochen haben, da hast du inbrünstig gesagt, nee, Indy macht er nicht, ja, das macht er nicht. Ja. Und jetzt, was ist gestern rausgekommen? Fernando Alonso fährt statt dem Monaco Grand Prix der Formel 1 am 28. Mai das traditionsreiche Indy 500.
Ja, da war ich etwas vorschnell. als ich das gelesen habe, habe ich, glaube ich, so wie viele gedacht, ob tatsächlich vielleicht noch der 1. April ist oder das irgendwie von der Fake-News-Seite kommt. Und dann stand da unten McLaren.com und dann bin ich auch auf motorsporttotal.com gegangen und da stand das dann auch. Und dann bin ich auf Twitter gegangen und da war die Hölle los, ja. Und das stimmte dann wirklich und da war ich doch erstmal überrascht. Ich habe dir ja auch sofort geschrieben, du konntest es ja auch nicht so wirklich glauben. Das ist auch tatsächlich eine Sache, mit der man überhaupt nicht rechnen konnte und eigentlich eine ziemlich große Sache, weil dass aktive Formel-1-Fahrer nach Indy gehen, ich glaube, das gab es schon seit 40 Jahren nicht mehr. Ich glaube, Clay Regazzoni war damals der Letzte und sonst waren es halt ehemalige, so wie halt, oder zukünftige, ja. Ich glaube, als Letztes war es natürlich Alexander Rossi im letzten Jahr, der das Rennen auch gewinnen konnte und davor, glaube ich, Rubens Barrichello und Jean Alesi, der ja aus dem Rennen genommen wurde, weil er zu langsam. Ich hoffe, das passiert Fernando Alonso nicht. Und ich habe dir ja auch geschrieben, fahrerisch zumindest müsst ihr die alle in die Tasche stecken, aber Indy und gerade auch ein Oval ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich bin da wirklich gespannt drauf. Ich gucke das Rennen jedes Jahr. Dieses Jahr gucke ich es noch ein bisschen aufmerksamer, glaube ich.
Ja, er wird in einem orangenen, natürlich, Dallara Honda fahren. Und das ist dann in Kooperation mit McLaren und Andretti Racing. Dominik, wie war die Reaktion unter den Pressevertretern und bei dir selbst, als du gehört hast, Fernando Alonso fährt statt dem Monaco Grand Prix in die 500?
Also ich habe es erfahren, als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin und das WLAN eingeschaltet habe und mir wäre fast das iPhone aufs Gepäckband gefallen, nachdem ich das gelesen habe. Also ich konnte es auch erst gar nicht glauben. Im Nachhinein betrachtet macht diese ganze Geschichte natürlich schon sehr viel Sinn. Formel 1 hat jetzt einen neuen Mehrheitseigner, Liberty Media, das ist ein US-amerikanischer Medienkonzern und der möchte die Formel 1 great again machen in den USA, wobei das Wort again da vielleicht falsch ist, weil wirklich great war die Formel 1 noch nie in Nordamerika. Der hat natürlich Interesse daran, einen Star wie Fernando Alonso zum Indy 500 zu bringen, was das uramerikanische Event unter den Motorsportveranstaltungen ist. Und von daher hat sich das Ganze dann, nachdem ich mein iPhone vom Gepäckband gerettet hatte, dann doch recht logisch angehört. Und es gibt ja auch mit Zac Brown einen neuen Chef bei McLaren, das ist auch ein US-Amerikaner, ein sehr geschickter Marketingmanager. Und der wird sich schon was dabei gedacht haben, das Ganze einzufädeln. Denn ich denke, nur die sportliche Perspektive kann es nicht sein. Ich denke, es geht zum einen wirklich um das Marketing und zum anderen Fernando Alonso auch zu entschädigen. Weil bei McLaren hat er in der Formel 1 momentan keinen Spaß. Und so kann man, glaube ich, Vollblut-Racer wie Alonso, wenn man ihm so eine Chance gibt, besänftigen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Bauchpinselei für den zweimaligen Weltmeister.
Ole, was glaubst du, wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen weiterspinnen? Offensichtlich hat McLaren ja auch weitergehende Pläne, auch mal längerfristig wieder Richtung Indy 500 zu blicken, in die Serie generell und auch Le Mans. Aber für die Formel 1, wenn das jetzt erfolgreich ist und sagen wir mal Fernando Alonso, und ich würde es ihm durchaus zutrauen, an einem guten Tag das Ding auch zu gewinnen, könntest du dir vorstellen, dass wir dann in den nächsten Jahren so eine kleine Kalenderrevolution vielleicht auch sehen, dass noch mehr Formel-1-Fahrer durch eine bessere Terminierung am Indy 500 teilnehmen können?
Also ich würde mir generell wünschen, wenn Formel-1-Fahrer wieder mehr Rennfahrer werden und nicht nur Formel-1-Fahrer, die halt gefühlt nur da sind, weil sie da mehr Geld kriegen, sondern das war ja früher so, dass viele einfach gerade Le Mans zum Beispiel oder Sportwagenrennen im Allgemeinen einfach mitgenommen haben und dass ihr Beruf war, Rennen zu fahren, auch in anderen Rennserien. Also wenn man da wieder in diese Richtung gehen würde, und da ist das Indy 500 sicherlich auch eine gute Sache, und auch für das Indy 500 und für die IndyCar-Serie ist das eine sehr, sehr gute Sache, da wieder in die Richtung zu gehen, weil zum Beispiel auch Nico Hülkenberg hat es ja gezeigt, der ist ja auch nach Le Mans gegangen, hat da gewonnen. Und das ist doch schon ziemlich großer Bass. Und stell dir mal vor, jetzt Fernando Alonso gewinnt das Ding wirklich. Das ist schon eine ziemlich große Sache. Und die FIA würde gut daran tun, wenn sie halt nicht das machen würden, so wie sie es bei Le Mans gemacht haben und Le Mans mit einem Formel 1 Grand Prix zusammenlegen. Monaco und das Indy 500 waren natürlich schon immer zusammen. Ja, also wenn man da vielleicht ein bisschen die Grenzen wieder aufweicht und alles ein bisschen offener macht und sich für andere Sachen öffnet, dann tut das der Formel 1, glaube ich, auch gerade aktuell sehr, sehr gut.
Ja, Dominik, du hast es gerade angesprochen, Liberty Media, damit haben wir ja einen US-Konzern, der ganz oben an der Spitze steht und der halt auch den nordamerikanischen Markt mit der Formel 1, wie du es auch gerade erklärt hast, wieder verbinden will. Wäre Indianapolis etwas und das Indy 500, wie man oder wo man zeigen kann, passt auf, Formel 1 Fahrer, das sind auch richtige Biester in den Autos, die wissen, was sie tun. Ihr seht, hier fahren sie richtig gut mit, schaut doch auch mal Formel 1, also dass das wirklich Hand in Hand gehen könnte mal.
Ja, also zunächst mal, die Formel 1 ist ja schon mal das Indy 500 gefahren. Da gab es ja lange Zeit die Tatsache, dass das als Non-Championship Race zum Formel 1-Kalender wirklich mal gezählt hat in den 60er Jahren. Hat das der Formel 1 in Amerika nachhaltig genützt? Ich glaube nicht. Und muss auch sehen, wenn man natürlich einen Formel 1-Fahrer in ein Indycar setzt, ist ein Indycar immer noch ein Indycar. Man hilft, denke ich, auf jeden Fall dem Monoposto-Motorsport in den USA damit. Ob man die Formel 1, die ja auch ganz andere Typen von Rennen austrägt und eine ganz andere Sportphilosophie vertritt als dieser amerikanische Event-Motorsport, den es bei den Indycar-Rennen gibt, das halt steht meiner Meinung nach auf einem ganz anderen Blatt. Also ich glaube, nur dadurch, dass Formel-1-Fahrer sich in ein Indycar setzen und möglicherweise noch hinterherfahren, wird man der Formel 1 keinen Gefallen tun, was den nordamerikanischen Markt angeht. Da bin ich eher skeptisch.
Ist Fernando Alonso oder sind Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Dominik Ausnahmen der Regel in der Formel 1, dass es so Vollblut-Racer sind, dass sie sich auch in diese anderen Rennserien setzen? Würdest du das zum Beispiel einem Sebastian Vettel auch zutrauen?
Zutrauen würde ich jedem. Wir hatten natürlich bei den genannten Personalien Hülkenberg und Alonso jeweils die Situation, dass es mit ihren Arbeitgebern relativ einfach machbar gewesen ist, dass sie zu anderen Rennen gehen. Nico Hülkenberg hat damals bei Force India von seinem Teamboss Vijay Mallya, der ja selbst auch ein ziemlicher Motorsport-Freak ist, die Chance erhalten, das zu machen. Der kann es sich als Privatteam halt auch leisten, sowas alleine zu entscheiden. Bei Alonso gibt es die Honda-Verbindung, die das sicherlich nochmal vereinfacht hat. Nicht jeder ist in der Situation und insbesondere Vettel als Ferrari-Werksfahrer wird es, glaube ich, relativ schwierig haben, da von Sergio Marchionne, dem Ferrari-Boss, eine Freigabe für so ein Projekt zu bekommen, wenn es natürlich nicht mit Ferrari selbst ist. Von daher, Vollblut-Racer sind das, glaube ich, alles hier im Formel-1-Paddock, alle 20. Und zögern würde von denen, glaube ich, auch niemand wirklich lange, wenn es nur darum geht, ob er Lust drauf hat oder nicht. Aber es gibt halt einfach nicht für jeden die Möglichkeit. Und wir hatten ja jetzt kürzlich auch den Vorfall mit Pascal Wehrlein, der sich beim Race of Champions, dieser Showveranstaltung in den USA, verletzt hat und jetzt für zwei Formel-1-Rennen ausgefallen ist. Ich bin mir sicher, dass das manchen Teamchef, auch wenn er es nicht offen zugibt, abgeschreckt haben wird, die Freigabe für ein solches Projekt zu erhalten. Denn es gibt nicht so viele schnelle Rennfahrer auf diesem Planeten. Und wenn man einen unter Vertrag hat und der verletzt sich, ist das wesentlich bitterer, als wenn bei Bayern München einer von 25 Weltstars im Kader ausfällt.
Ole, wenn wir mal gucken, und du hast die Indycar-Serie ja auch auf deinem Mike Weiss Motorsport News YouTube-Kanal mal beleuchtet vor der Saison, bevor die losgegangen ist. Im Feld des Indy 500 ehemalige Formel-1-Fahrer sind Takuma Sato und Alexander Rossi. Alexander Rossi, der letztes Jahr das Indy 500 gewinnen konnte. Die beiden sollte Fernando Alonso doch locker in die Tasche stecken, aber wie siehst du generell die Chancen von Fernando Alonso beim Indy 500?
Hopp oder top? Also entweder er ist halt richtig gut oder er fährt halt hinterher. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wie schnell er sich auf diese Art von Rennen und auf dieses Auto einstellen kann. Ich traue Fernando Alonso zu, dass er es kann und dass er es hinkriegt. Dann ist natürlich aber auch immer ein bisschen Glück dabei. Und sich da so umzugewöhnen, ja, da braucht man auch ein bisschen Talent für, das hat er natürlich. Also ich würde mal davon ausgehen, dass er es hinkriegt. Vielleicht gewinnt er nicht unbedingt, aber ich glaube schon, dass er gut dabei sein wird. Und ich bin tatsächlich auf den Schlagabtausch dann gespannt. Vor allem auch, wie viele andere, glaube ich, auch mit Juan Pablo Montoya, der ja auch dieses Jahr nur das Indy 500 fährt. Also ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Und ich glaube auch, die ersten Trainingssessions werden da schon sehr, sehr spannend. Und da wird man schon sehen, in welche Richtung es geht. Das war auch in der Vergangenheit immer so, dass ehemalige Formel-1-Fahrer nicht unbedingt immer Glück hatten in Indy.
Dominik, wie schätzt du seine Chancen ein?
Also für die Details müsste ich unsere US-Racing-Experten bei motorsporttotal.com befragen. Ich kann nur sagen, Fernando Alonso ist mit Sicherheit ein Rennfahrer, der sich sehr schnell auf andere Fahrzeuge einstellen kann. Oval Racing ist nochmal eine ganz spezielle Geschichte. Das hängt von vielen Faktoren ab und gerade bei einem Rennen wie Indy gehört auch eine gehörige Portion Glück dazu. Als Rennfahrer würde ich sagen, ist er da ganz vorne dabei im Feld, was die Qualität angeht, wenn nicht der Beste, der dort mitfährt in diesem Jahr. Was das Gesamtpackage dann angeht, mit dem neuen Auto, wie gut ist sein Auto im Vergleich zu den anderen Autos und hat er die Portion Glück dabei, ist nochmal eine andere Frage. Ich bin sehr gespannt, ich schaue es mir an und obwohl ich meistens eine große Klappe habe, mich extrem weit aus dem Fenster lehne und es dann nachher ganz bitter bereue, ich wage in diesem Punkt einfach mal keine Prognose.
Ich wage sie einfach mal. Ich habe das gestern auch schon im Spaß in unserer WhatsApp-Gruppe gemacht von Starting Grid. Ich sage, Fernando Alonso gewinnt das Ding. Ja, warum nicht? Einfach mal machen, Fernando. Was denkt ihr? Hashtag Starting Grid MSR bei Twitter. Kommt damit in die Diskussion. Sagt uns, was ihr denkt. Wie sind die Chancen? Wie seht ihr die Chancen von Fernando Alonso bei Indy 500? Findet ihr es zum Beispiel auch bescheuert, dass er Monaco dafür ausfallen lässt? Und wir müssen natürlich gleich noch drüber sprechen, wer wird ihn in Monaco eventuell ersetzen. Da sind ja einige Namen im Umlauf. Ja, aber sagt uns, was ihr denkt. Macht es auch gerne auf meinsportradio.de in den Kommentaren unter diesem Podcast und natürlich auch auf motorsporttotal.com, formel1.de oder auf unserer Facebook-Seite Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Sucht uns da einfach, gebt uns einen Daumen hoch und dann ja, gehen wir da auch mit euch in die Kommunikation. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über den eventuellen Ersatz für Fernando Alonso in Monaco und natürlich auch über den großen Preis von Bahrain, unsere drei Knackpunkte und natürlich die Tipps. Bleibt dran, gleich geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Dominik Scharrer von motorsporttotal.com, formel1.de, unserem Partner und ja, die Webseite, die das hier präsentiert, Starting Grid auf meinsportradio.de, live von der Strecke in Bahrain. Dominik, in Monaco wird Fernando Alonso nicht im McLaren Honda fahren. Da wäre doch die ja logische Ersatzvariante Jenson Button, oder?
Hätte ich auch gedacht, ja. Und ich hätte eigentlich auch erwartet, dass man sowas, wenn das so logisch ist, eigentlich direkt bekannt geben kann, dass Jenson Button dann entsprechend dort einspringt. Der McLaren-Boss Zak Brown hat es nicht getan. Er weicht Fragen zu dem Thema kategorisch aus. Ist völlig offen, wer in Monaco für McLaren fährt. Ich halte Jenson Button weiterhin für die erste und die logische Wahl. Er hat ja nur ein Sabbatical eingelegt und hat einen gültigen Vertrag für 2018. Und so wie ich ihn immer verstanden habe, ist es sein Plan, in die Formel 1 zurückzukehren im kommenden Jahr. Da wäre es ja eigentlich nur logisch, wenn er jetzt einspringen würde. Er hat zwar das 2017er Auto noch nicht getestet. Trotzdem, Button ist ein erfahrener Fahrer. Ich glaube nicht, dass er so lange brauchen wird, um damit klarzukommen. Fit ist er ohnehin, vielleicht immer noch der fitteste Formel-1-Fahrer im gesamten Paddock. Also das wird kein Problem sein. Ein Wohlstandsbauch hat der sich bestimmt nicht angefressen, sondern der macht Triathlon noch und nöcher. Von daher, Button ist mit Sicherheit bereit. Ob er sich das auch antun will, mit dem McLaren ein ja momentan sehr durchschnittliches Auto zu fahren, wenn es denn überhaupt vom Fleck kommt und der Honda-Antrieb nicht mal wieder streikt, weiß ich nicht. Die Alternativen bei McLaren sind jetzt auch relativ rar. Da gibt es noch einen Junior, Nick de Vries, der hat aber wohl nicht die nötige Erfahrung. Es gibt noch den langjährigen Testfahrer Oliver Turvey, der aber auch nicht das Profil hat, hier sofort Glanzleistungen abzuliefern. Gute Frage. Die Alternativen machen sich rar, von daher tippe ich weiter auf Button, aber vielleicht erleben wir da auch noch eine faustdicke Überraschung.
Ole, glaubst du, bei McLaren arbeitet man an einer größeren Lösung oder glaubst du irgendwie auch, dass man vielleicht Jenson Button angefragt hat und der gesagt hat, nö, für Monaco mache ich es nicht, sucht euch da mal jemand anderen?
Ja, so ein bisschen wirkt es ja so, weil wenn es Jenson Button wäre, hätte man ja auch einfach ihn direkt anrufen können und fragen können, ey, du bist unser dritter Fahrer.
Hätte er das nicht sogar machen müssen, theoretisch, Dominik? Ganz kurz eingehakt, er hat doch den Vertrag. Also wenn McLaren sagt, du hast Vertrag, du setzt dich jetzt ins Auto, muss er da nicht theoretisch fahren?
Ich würde den Vertragsinhalt gerne kennen, was es da für Klauseln gibt. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es da eine große Handhabe für Jenson Button gäbe, sich da querzustellen. Er ist immer noch bei McLaren ja wohl Lohn und Brot als Entwicklungspilot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt mal von den genauen Vertragsinhalten abgesehen, es eine realistische Argumentationsgrundlage dafür ihn gäbe, sich querzustellen.
Okay, Ole, Entschuldigung, jetzt bist du wieder dran.
Ja, also theoretisch hätte man ja einfach sagen können, pass auf, Fernando Alonso fährt das Indy 500 und dafür fährt Jenson Button den Monaco Grand Prix. Wäre logisch und einfach gewesen, hat man nicht gemacht und man weicht ja auch den Fragen aus. Vielleicht einfach nur, weil Jenson Button das noch nicht genau weiß oder irgendwie auf den Geburtstag muss oder so an dem Tag, man weiß ja nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sie diesen PR-Schritt gehen, dass sie den dann auch noch einen Schritt weiter gehen und halt jemanden ins Auto setzen, mit dem man nicht rechnet, wo man dann auch wieder die Aufmerksamkeit kriegt. Das kann ich mir schon vorstellen, die hätte man bei Jenson Button nicht. Jenson Button würde dann einfach fahren und würde dann wieder gehen. Also vielleicht nimmt man da auch jemanden, der besser in Schuss ist, sag ich mal, als Jenson Button, der ja die Autos und auch das Rennfahren in diesem Jahr nicht kennt. Also das ist ja so ein bisschen so zwischen den Stühlen. Ich kann mir halt vorstellen, dass es natürlich dann irgendwann Jenson Button wird, dass das einfach angekündigt wird, klar. Aber mich würde auch nicht wundern, wenn vielleicht jemand aus der Indycar-Serie dann rüberkommt und den Monaco Grand Prix fährt. Also da ist, glaube ich, alles drin.
Ich werfe mal einen Namen in den Raum, der mir gerade hier auf dem Bildschirm herumflackert, wo ich denke, das wäre doch jemand, der ist auch in Monaco nicht schlecht unterwegs. Nein, ich meine nicht Nico Rosberg. Ich denke, der wird es definitiv nicht sein. Was würdet ihr von Mark Webber halten, Dominik?
Ja, wäre eine faustdicke Überraschung, wenn der ein Comeback machen würde, aber da der ja seine Sportwagenkarriere vor kurzem beendet hat und Sportwagen ja eigentlich zuletzt seine große Leidenschaft gewesen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für Formel 1 zurückkommt, wenn er bei den Sportwagen den Helm an den Nagel gehangen hat. Also bei dem könnte ich mir eher ein Comeback in Le Mans vorstellen.
Okay. Ja. Ole, auch nicht so, Mark Webber?
Nee, der ist ja jetzt eher mit glaube ich, Weinschorle trinken und fürs Fernsehen arbeiten beschäftigt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da hat er auch keine Lust drauf. Also, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn, dann wird's ein aktiver Fahrer. Aber wer auch immer, also ich bin mir da auch einfach absolut nicht sicher, wer es sein könnte. Ich glaube,
Sie finden einfach keinen, der sich in diese Schrottkarre setzen will, mal so gesagt. Und es wird nur ein Fahrer fahren.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Das Auto bleibt leer. Mick Schumacher. Ja, warum nicht?
Ja,
das wäre ein Kracher. Das wäre ein Kracher. Also da freue ich mich schon auf die Zugriffe bei motorsporttotal.com, wenn die Meldung rauskommt, Mick Schumacher fährt für McLaren in Monaco.
Ja, das wird was. Also ja, auch da natürlich eure Meinung gefragt. Wer glaubt ihr, ersetzt Fernando Alonso im McLaren in Monaco? Ich glaube, das wird uns noch ein bisschen herumtragen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ganz so wie Liberty Media das auch macht mit ein bisschen Entertainment, das wird bis zur letzten Minute mit irgendeiner Splash-Seite, McLaren.com, wird das dann irgendwann so ganz schrittweise aufgelöst. Ja, ein bisschen Unterhaltung in der Formel 1. Gute Unterhaltung werden wir sicherlich auch in Bahrain bekommen an diesem Wochenende. Das nächste Formel 1 Rennen steht ja auf dem Programm und wir haben wieder unsere drei Knackpunkte aufgestellt und über den ersten Knackpunkt würde ich ganz gerne mit euch jetzt diskutieren und das ist die Frühform. Ferrari und Mercedes fahren vorne weg, dahinter klopft Red Bull so langsam an und dann, ja, ist die Frage, wer kommt dann dahinter? Wir haben Williams und Force India, die noch auf Formsuche sind, nicht so richtig wissen, wo es lang geht. Welche Rolle spielt Haas? Dominik, wie entscheidend ist die Frühform beim Rennen in Bahrain?
Aber wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass sich Frühform relativ schnell wandeln kann. Ferrari hatte da auch Siegchancen in den ersten Rennen, hat sie mit ein bisschen Pech und ein bisschen Unvermögen nicht genutzt. Jetzt haben sie aus ihren Möglichkeiten sicher mehr gemacht. Beim vergangenen Rennen in China vielleicht auch ein bisschen ausgelassen. Abwarten. Also ich denke, dass im Qualifying hier Mercedes vielleicht nochmal einen Tick die Nase vorn haben wird. Ferrari allerdings im Rennen wieder stark sein wird, insbesondere wegen der Hitze hier, die dem neuen Auto der Scuderia sicher zugute kommt. die Frühform ist mit Sicherheit wichtig für dieses Rennen, aber es kann sich auch schnell wandeln und wir haben in der Formel 1 auch schon oft erlebt, dass sich die Dinge binnen einer Woche auf den Kopf gestellt haben. Abwarten.
Ole, glaubst du, Red Bull wird an diesem Wochenende weiter so weit hinter Ferrari und Mercedes hinterher hinken?
Theoretisch ja. Wie gesagt, die Stärke des Red Bull ist das Rennen. Das Qualifying nicht, das wissen sie allerdings auch. Im Rennen ist aber alles möglich. Ja, also ich gehe davon aus, dass es auch im Rennen, so wie in China, wieder ein Dreikampf zwischen den drei Teams wird. Wahrscheinlich eher mit dem Vorteil Ferrari und Mercedes. Aber ich glaube, das werden wieder spannende Kämpfe. Und es ist ja auch nachts. Dann, das ist dann vielleicht auch nochmal zum Beispiel ein Vorteil für Red Bull oder ein Nachteil für die anderen Teams, weil das spezielle Bedingungen sind. Aber ich glaube, dass Red Bull nicht so weit weg sein wird.
Dominik, von den Teams, die dann dahinter kommen, nach diesen drei Top-Teams, Williams, Force India, Haas, Renault, würde ich auch noch so in diese Riege eigentlich zählen wollen. Glaubst du, da kann sich im Bahrain schon jemand so ein bisschen mehr wieder positionieren? Vor allem Williams möchte ja den guten Start aus Australien eigentlich so ein bisschen noch verfestigen. Ja? Schaffen sie das im Bahrain?
Ja, ist vieles offen. Allerdings sehe ich Williams schon als Favoriten für den vierten Platz unter den Teams. Waren zuletzt auch in China sehr stark gewesen. Haben mit Felipe Massa einen sehr soliden Mann im Cockpit und mit Lance Stroll eine absolute Wundertüte. Also Massa würde ich da auf jeden Fall siebten Piloten hinter den sechs Top-Autos zu sehen. Bei Stroll ist das relativ offen, ob der sein Auto nicht mal wieder in den Kies wirft oder sogar in die Mauer. Da hat der Junge eine sehr, sehr breite Variationsmöglichkeiten, was er alles so mit so einem Formel-1-Boliden anstellen kann. Also Massa sehe ich da auf jeden Fall mit vorne. Dahinter wird's dann wirklich eng. Da kommt es auf viele Faktoren an. So heiß wie jetzt hier in Bahrain war es in der Saison bisher nicht. Auch in Australien war es noch deutlich kühler. Das könnte mit eine Rolle spielen. Die Strecke ist nochmal anders als der Albert Park in Melbourne und der Kurs in Shanghai. Da gibt es auch sicher noch einige Unbekannte, wo man abwarten müssen, wer hier mit den Bedingungen am besten zurechtkommt. Aber auf Massa P7, auf den Tipp würde ich mich, glaube ich, mal einlassen.
Ole, Toro Rosso habe ich ganz vergessen. Ja, natürlich nicht bewusst, sondern um dir das jetzt auch nochmal zu geben. Carlos Sainz Jr. hat sich in den letzten Rennen wirklich von der richtig guten Seite gezeigt. Der hat richtig Blut geleckt. Und auch Daniel Kvyat wäre, wenn das Auto beim letzten Rennen nicht kaputt gegangen wäre, sicherlich weiter vorne gelandet. Jetzt nicht natürlich vor Carlos Sainz, aber auf jeden Fall vielleicht sogar in den Punkten. Traust du Toro Rosso im Bahrain wieder so eine Überraschung, kann man es ja schon nicht mehr nennen, auf jeden Fall so eine gute Leistung zu?
Definitiv. Also gerade fahrerisch sind die ja gut aufgestellt und das Auto scheint auch gut zu sein. Und ich sehe sie auch im Moment klar vor Force India. Und Toro Rosso hat auch in den vergangenen Jahren immer schon gezeigt, dass da immer irgendwie was möglich ist, auch noch weiter nach vorne. Also es kann auch gut sein, dass mit einer fahrerisch guten Leistung und vielleicht mit ein bisschen Glück hier in Toro Rosso vielleicht auch Platz 4, Platz 5 ins Ziel kommt. Gerade durch die neuen Renault-Motoren, die sie dieses Jahr haben, sind sie noch besser aufgestellt als im letzten Jahr. Und gerade mit Carlos Sainz im Speziellen haben sie da einen wirklich guten Fahrer, der da auch die größeren Namen ärgern kann. Also Toro Rosso ist auch wieder ein klarer Punktekandidat mit beiden Autos in Bahrain.
Dann möchte ich euch, bevor wir eine nächste kurze Pause machen hier bei Starting Grid, auf Livesport auf meinsportradio.de dieses Wochenende hinweisen. Am Samstag, den 15. April, Ostersamstag ab 18 Uhr, die Baseball-Bundesliga. Die Stuttgart Reds treffen auf die München Haar Disciples und das Rückspiel sozusagen, das zweite Spiel dann am Ostermontag, am 17. April 2017 ab 13 Uhr. Die München Haar Disciples gegen die Stuttgart Reds. Und das Ganze könnt ihr natürlich hier auf meinsportradio.de hören. Wir sind live vor Ort und dann wird sich Tim Collins für euch melden. Ab 12 Uhr dann jeweils, oder eine Stunde vorher, um 17 Uhr am 15. und um 12 Uhr am 17. mit einer kleinen Vorberichterstattung auf unserem Eventstream und in der App auf meinsportradio.de. Und gleich sprechen wir hier bei Starting Grid weiter über den Bahrain Grand Prix an diesem Wochenende. Und dann ist natürlich die Hitze ein Riesenthema und natürlich dann auch dementsprechend die Reifen. Bleibt also dran, dann geht's hier gleich weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga und ich höre mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, präsentiert von unserem Partner motorsporttotal.com, Formel1.de, dessen langjährigen Redakteur Dominik Scharaff wir ganz herzlich live von der Strecke im Bahrain aus dem Medienzentrum begrüßen. Hallo Dominik.
Ich bin immer noch in der Wüste, hallo.
Ja, und natürlich Ole Waschkau, ne? Mike Weiß, Motorsport bei YouTube. Ole, auch du bist dabei, hallo.
Ich bin immer da.
Er ist immer da und mein Name ist Kevin Scheuren. Und wir sprechen über die Hitze. Dominik, wenn du rausgehst, ich denke mal, dann fängst du direkt an zu zerlaufen, oder? Aktuell ist es doch ziemlich heiß im Bahrain.
Also ich kann Hitze wirklich gut ab. Von daher bin ich hier genetisch gut aufgestellt. Ich sage immer, alles unter 15 Grad ist Folter. Und von daher komme ich hier ganz gut klar in Bahrain. Ja. Ich habe mir heute Morgen beim Frühstück im Hotel ein rohes Ei geben lassen und werde heute im Laufe des Tages mal versuchen, das auf der Strecke zu einem Spiegelei zu verarbeiten.
Nein, wie geil.
Um mal zu zeigen, wie heiß es hier ist. Also ich hoffe, ich kann mich hier irgendwo mal auf die Strecke schleichen, ehe hier der Fahrbetrieb losgeht. Und werde da mal den Realtest machen, was die Streckentemperaturen angeht. Es ist schon extrem heiß. Ich glaube, 39 Grad war es gestern in der Spitze. Auch wenn ich sage, ich kann Hitze gut ab, 3 Stunden laufen gehen, werde ich mir hier nicht antun, obwohl ich vielleicht einen kleinen Trackrun dann nach Sonnenuntergang doch noch machen werde. Angenehm ist es nicht.
Da gibt's ja auch so eine heimliche Rangliste bestimmt auch bei euch Pressevertretern, ne? Bei diesen Trackruns. Das hört man ja immer so und liest man immer so, dass es da irgendwie immer auch so kleine Wettbewerbe gibt.
Ja, gibt es in der Tat. Also Zeiten werden hier verglichen. Manchmal wird es auch in größeren Rahmen organisiert an der Rennstrecke. Ich bin nicht immer dabei. Ich bin ja passionierter Radfahrer und fahre viel lieber Rad, als dass ich laufe. Leider kann ich mein Rennrad nicht nach Bahrain mitnehmen. Aber das wäre schon schön, so eine Strecke mal mit dem Rennrad abzufahren. Und dann würde ich auch behaupten, da schaffe ich die Top 3. Also so viel Rennfahrer-Selbstbewusstsein habe ich dann, dass ich sage, hier auf dem Rad lasse ich mich von den Kollegen nicht abzocken. Zu Fuß, da habe ich vielleicht ein bisschen Trainingsrückstand.
Würde man die Eau Rouge mit dem Rennrad eigentlich gerne bergab fahren mal?
Ich glaube, bergauf ist zumindest für mich der größere Reiz.
Ah, okay.
Das würde mir dann doch eher Spaß machen, auch wenn die Serpentinen dort vielleicht nicht ganz so eng sind wie in Alpe d'Huez bei der Tour de France. eine Runde Spa mit dem Rennrad wäre mal schön.
Ja, ich bin ja mal als Kind mit dem Privatauto mit meinem Vater übers Spa gefahren. Das war auch schon schön. Aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Kommen wir zur Wettervorhersage für Bahrain und da sehen wir am Freitag 38 Grad angekündigt, bis zu 38 Grad, Samstag bis zu 36 Grad, Sonntag bis zu 29 Grad. Nun ist das Rennen ja nach Sonnenuntergang oder es geht dann so, doch ist nach Sonnenuntergang schon, ne? Ja.
Ja, mit dem Sonnenuntergang mit dem geht Sonnenuntergang, es los, ne?
Genau. Aber Freitag zum Beispiel, die ersten Trainingssessions sind noch bei Sonne, also bei großer Hitze. Dann frage ich mich jetzt, Dominik, wir haben breitere Reifen in der Formel 1. Können wir zum ersten Mal so einen richtigen Abnutzungskampf der Reifen erwarten an diesem Wochenende?
Aber bisher hat sich der neue Pirelli-Reifen ja durch die Gummimischung einfach als extrem haltbar erwiesen, so dass Reifenverschleiß bisher kein großes Thema gewesen ist. Das sieht man von diesem Spezialfall Lewis Hamilton in Australien mal ab. Natürlich, aufgrund der Hitze hier werden die Karten nochmal neu gemischt, was das angeht. Ich persönlich fände es extrem spannend, wenn der Reifen wieder ein bisschen mehr der limitierende Faktor wäre. Es muss ja nicht nur um den Reifen gehen, wie es mal vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Aber wenn der Reifen vielleicht noch mal ein bisschen mit reinspielen würde, ein bisschen mehr zu Geschwindigkeitsunterschieden führen würde, würde die ganze Angelegenheit sicher noch mal ein bisschen spannender. Von daher hoffe ich das. Und ich könnte mir das auch aufgrund der Streckencharakteristik hier und dem Asphalt durchaus gut vorstellen, dass vielleicht Reifenverschleiß wieder etwas mehr zum Thema wird, als es jetzt in den letzten Rennen der Fall gewesen ist.
Ole, siehst du an diesem Rennwochenende eine größere Entscheidungsmacht wieder bei der Strategie, der Reifenstrategie und den Boxenstops?
Nein. Was man nicht vergessen darf, ist, dass es natürlich im Verlauf des Rennens dann dunkel wird. Und das heißt, es ist nicht komplett heiß und es wird ja auch relativ spät gestartet. Das heißt, dass es vielleicht nicht ganz so wird, dass der Reifen hier eine große Rolle spielt. Am Anfang vielleicht dann sicherlich schon. Allerdings glaube ich, dass sich das irgendwie neutralisieren wird und so ein bisschen wie in den vergangenen Rennen sein wird. Es wäre natürlich schön. Allerdings ist natürlich die Frage, und das ist die eigentliche Frage, wie es hier wahrscheinlich eigentlich geht, wie die Autos denn mit diesen Bedingungen, auch mit diesen speziellen Bedingungen zurechtkommen. Und gerade auch was die Hitze angeht, da hat man ja den Test in Bahrain vor der Saison abgelehnt. Und jetzt wird sich natürlich zeigen, ob das ein Fehler war oder nicht. Und gerade dann mit dem Wechsel in die Nacht könnte das sehr interessant werden. Und zum Beispiel, ja, Ferrari war ja immer gut in Bahrain. Also vielleicht sind diese Bedingungen dann auch wieder ein Vorteil für Ferrari.
Wie sind denn die neuen Fahreigenschaften der Autos in Verbindung mit der Hitze für die Fahrer einzuschätzen, Dominik? Also die Fahrer wissen ja, die Belastung ist größer in den Autos, gerade wenn du dann, ja, du kannst die Hitze ja nicht ausschalten. Es geht ja nicht einfach, auch wenn die Sonne untergeht, Resthitze bleibt ja. Glaubst du, die Belastung ist in diesem Jahr für die Fahrer im Bahrain nochmal eine Stufe größer als die vergangenen Jahre?
Ein ganz klares Ja. Die Autos sind körperlich schwieriger, anspruchsvoller zu fahren. Und es wird definitiv schwieriger sein, auch die mentale Konzentration dann über die komplette Renndistanz zu halten, wenn der Körper natürlich viel stärker beansprucht wird. Wir kennen das alle. Man sitzt im Büro und arbeitet und da macht es einen riesigen Unterschied, ob die Aircondition den Raum auf 24 Grad abkühlt oder ob man da vielleicht unterm Dach bei brütender Hitze 30 Grad plus sitzt. Auch da passieren einem schneller Fehler, man verliert die Konzentration und ist sicherlich nicht so aufmerksam, wie wenn man es in einem angenehmen Umfeld wäre. Von daher bin ich da sehr gespannt darauf, wie die Piloten auf die Hitze reagieren. Fit scheinen sie alle zu sein, zumindest 19. Pascal Wehrlein gibt hier sein Comeback. Er hat die ersten zwei Rennen ausgelassen, nachdem er einen Trainingsrückstand hatte nach seinem Race of Champions Unfall. So wie ich das verstehe, hat er konditionell kein großes Problem, aber musste natürlich Muskulatur wieder aufbauen, die er einfach nicht trainieren konnte durch seine Verletzung. Das wird spannend. Da bin ich sehr gespannt, ob der Pascal hier eventuell körperliche Probleme bekommt. Wobei ich ihn als so reif einschätze, dass er sagt, ich fahre hier auch wirklich nur, wenn ich hundertprozentig fit bin und weiß, dass ich das Rennen durchstehen kann. Also diese Größe hat er. Das hat er zuletzt bewiesen mit seinen Absagen für Australien und China. Er ist vielleicht ein kleines Fragezeichen. Den restlichen 19 Fahrern traue ich zu, dass sie hier durch das Rennen durchkommen, auch wenn die Overalls sicherlich extrem verschwitzt sind und wir nach dem Aussteigen, nach dem Rennen Piloten erleben werden, die sich erstmal mehr als einen Liter Wasser runterkippen.
Wir erinnern uns an Kimi Räikkönen, der mal einmal schweißgebadet im Bahrain auf dem Podium stand und man dachte so, hoch. Also da ist einiges rausgekommen. Man muss aufpassen. Ne? Ich glaube, in der Formel 1 darf man sich auch keine Wasser in die Hose kippen. Wegen Gewicht.
Wie in der DTM.
Wie in der DTM, da muss man aufpassen.
Ole. Aber ich glaube, der Kimi trinkt nach dem Rennen auch manchmal andere Dinge als Wasser, die vielleicht auch klar sind, aber
ganz sicher. Ganz sicher. Also wie gesagt, solange keine Yacht in der Nähe ist. Ole, Pascal Wehrlein kommt zurück in Bahrain. Ich war überrascht kann man nicht sagen. Ich find's auf jeden Fall mutig von ihm, bei einem Rennen zurückzukommen, das natürlich nochmal eine ganz andere Belastung wäre, als wenn er jetzt gesagt hätte, komm, ich lasse Bahrain auch nochmal ausfallen und komme dann in Russland zurück, wo das Klima so ein bisschen gemäßigter ist, die Anstrengungen eventuell nicht so groß sind für ihn auch. Ist das jetzt an dieser Stelle, ist das der richtige Grand Prix für ihn zurückzukommen oder hättest du auch gesagt, komm, mach nochmal eine Pause und komm dann in Russland wieder?
Das ist natürlich eine schwierige Situation. So in der Theorie müsste man sagen, wenn er letzte Woche nicht fahren konnte, warum kann er dann diese Woche fahren? Weil da liegen ja nicht wirklich viele Tage zwischen, weil mit dem Reisen und so. Also das, ich glaube, die Situation hat sich zur letzten Woche nicht viel verändert. Ich denke, dass sie ihn einfach wieder ins Auto setzen, beziehungsweise dass er wahrscheinlich sagt, er will fahren. Und der Aspekt spielt ja auch mit rein, dass Giovinazzi dann die Young Drivers Test für Ferrari fahren kann. Was ja auch interessant ist. Ich denke, das ist hat so mehrere Gründe, warum man das macht. Man hat ihm, glaube ich, letzte Woche einfach nur noch eine Pause gegeben, damit er noch ein bisschen fitter ist für dieses Rennen. Ich bin gespannt, was er da machen kann. Ich weiß nicht, ob das unter den Bedingungen das richtige Rennen ist, für ihn zurückzukommen. Und bin sehr auf seine Leistung gespannt. Also gerade auch natürlich im Sauber. Das ist dann natürlich nochmal eine spezielle Situation. Aber bin mal gespannt, wie es dann wirklich ist.
Dominik, hat er nicht sogar so einen kleinen Vorteil, weil er eben nicht letzte Woche noch einen Grand Prix gefahren ist, da nicht nochmal rumreisen musste, sondern jetzt quasi direkt von zu Hause kommt?
Er hat ja in Österreich mit Physiotherapeuten Erwin Göllner sich sehr, sehr speziell vorbereitet. Er wird da mit Sicherheit gut vorbereitet sein. Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass es ein großer Vorteil ist, dass er sich jetzt Kräfte gespart hat. Da liegt eine Woche dazwischen und also ich denke, das kann ein Formel-1-Fahrer ganz gut verdauen, wenn er da 5 Tage zur Erholung hat dazwischen. Das schätze ich jetzt nicht als Vorteil ein. Es wird darum gehen, wie fit ist er, wie schnell konnte er seinen Trainingsrückstand kompensieren. Wenn bei einem austrainierten Menschen, wie es Pascal Wehrlein gewesen ist, Muskulatur verschwindet sie schnell, aber sie kommt halt eben auch schnell wieder. Von daher traue ich ihm dazu, gänzlich fit zu sein.
Ole, Ferrari sieht in Bahrain immer ganz gut aus. Und nun hat Ferrari auch einen absoluten Lauf, was die Leistungen bislang in dieser Saison angehen. Würdest du trotzdem sagen, dass Mercedes Topfavorit ist, oder würdest du sogar Ferrari eine Stufe drüber stellen an diesem Wochenende?
Theoretisch würde ich Ferrari eine Stufe drüber stellen. Mercedes ist natürlich irgendwie immer Top-Favorit, ne? Das ist klar. Also vor allem Lewis Hamilton. Aber gerade wenn man sich anguckt, dass es eine Ferrari-Strecke ist, und gerade auch wenn man sich anguckt, wie gut die drauf sind, momentan würde ich schon sagen, dass Ferrari hier einen ganz kleinen Vorteil hat und mich ein Ferrari-Sieg weniger überraschen würde als ein Mercedes-Sieg.
Dominik, siehst du das genauso?
Alles offen für Bahrain. Ich wäre mit Sicherheit nicht überrascht, wenn Ferrari gewinnt, genauso wenig wie Mercedes. Zumindest bei Mercedes sollte ich vielleicht einschränken. Ich wäre nicht überrascht, wenn Lewis Hamilton gewinne. Valtteri Bottas sehe ich aktuell noch nicht auf dem gleichen Niveau wie Hamilton. Insbesondere im Qualifying, und es wird ganz, ganz schwierig, ein identisches Auto auf der Strecke zu überholen, wenn man nicht viel schneller ist. Also sage ich mal, das Duell ist vielleicht Lewis Hamilton gegen Ferrari, und wenn ich jetzt nochmal auf Ferrari intern eingehe, sehe ich da Vettel aktuell auch deutlich vor Raikön, der aktuell überhaupt nicht auf Tempo zu kommen scheint. Sagen wir so, ein Sieg Vettels, ein Sieg Hamiltons würde mich nicht überraschen, ein Sieg von einem der beiden Finnen, dann schon eher. Es konzentriert sich auf dieses Duell Hamilton-Vettel hier, und da wird es sicherlich eine Rolle spielen, ob Ferrari jetzt in der kurzen Zeit in der Lage war, ein bisschen was an seiner Qualifying-Performance zu verbessern, woran sie ja schon wirklich lange rumdoktoren. Von daher würde es mich wundern, wenn das jetzt 5 Tage nach China sofort gelingt, da signifikante Verbesserungen zu erzielen. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass Hamilton wieder vorne startet. Dann kommt es auf den Start an. Da hat Hamilton massive Fortschritte gemacht. Er hat selbst gesagt, wie hart er an den Starts gearbeitet hat, die ja im vergangenen Jahr ein großes Manko von ihm gewesen sind. Wenn Hamilton gut startet, ist er dann erstmal vorne. Dann kommt der nächste Punkt, Strategie. Strategie hat Ferrari keinen schlechten Job gemacht in der jüngeren Vergangenheit. Mercedes war nicht immer ganz sattelfest. Und die Rennperformance des Ferrari war natürlich auch nicht schlecht. Also von daher spitzt sich da eigentlich alles auf ein spannendes Duell zwischen Hamilton und Vettel zu.
Ja, ich bin da sehr gespannt drauf, um da auch kurz meinen Senf zu geben. Ich glaube, dass Kimi Räikkönen an diesem Wochenende ein anderes Gesicht zeigen wird. Ich hoffe es zumindest, weil so langsam muss er mal aus den Puschen kommen.
Mir zeigt Kimi Räikkönen immer das gleiche Gesicht. Das ist immer der gleiche Gesichtsausdruck. Und immer mit Sonnenbrille.
Ja, aber schönen Sonnenbrillen. Und ja, also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sich da so ein bisschen was auch tut bei den Teamkollegen, was wir letzte Woche auch besprochen haben hier mit Christian Nimmervoll, dass die so ein bisschen ja auch Zähne zeigen an diesem Wochenende. Es würde mich freuen, damit es eben nicht dann am Ende nur Hamilton gegen Vettel ist. Weil ich glaube, das wäre ganz schön, dass wir so viele Topfahrer jetzt im oberen Drittel haben, dass die alle so ein bisschen daran teilhaben, was da zurzeit passiert. Aber ich lasse mich da auch ja gerne überraschen, dass es, oder naja, es ist dann keine Überraschung, dass es dann alles so bleibt wie die letzten Rennen auch. Gleich sprechen wir noch hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de, über das Thema Überholen. Aber vorher noch ein Hinweis auf unsere Anstoßaktion. Das ist die Charity-Aktion, die meinsportradio.de gemeinsam mit Benedikt Hövedes durchführt. Wir haben verschiedene Sportler dafür gewinnen können, Preise für eine Verlosung zu stiften. So gibt es zum Beispiel diese Woche noch ein Match-One-Trikot von Benedikt Hövedes aus dem Europa-League-Spiel gegen PAOK Saloniki zu gewinnen. Und diesen Preis könnt ihr gewinnen, indem ihr Lose für 1 Euro kauft. Ja, und wie das geht, das erfahrt ihr auf meinsportradio.de/Anstoß. Und Benedikt Hövedes erzählt euch jetzt gleich auch noch selber was zu der Aktion. Und bei uns geht's dann gleich weiter. Ein letztes Mal Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise, unter anderem von der 8-fachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Die Vorschau auf den großen Preis von Bahrain an diesem Wochenende in der Formel 1 hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Kevin Scheuren, gemeinsam mit Ole Waschkau und dem langjährigen Redakteur von unserem Partner motorsporttotal.com Formel 1.de, Dominik Scharaff. Schauen wir auf dieses Rennen, das in Deutschland am Sonntag um 17 Uhr beginnt, also deutscher Zeit. Österreich und Schweiz natürlich dann auch dementsprechend zu sehen bei Sky, RTL, ORF, SRF, wo auch immer Formel 1 läuft, das Qualifying um 17 Uhr und los geht es dann am Karfreitag mit dem ersten freien Training um 13 Uhr, das zweite dann um 17 Uhr und am Samstag um 14 Uhr das dritte freie Training. Also genug Formel 1 an diesem Osterwochenende. Ich finde das ganz schön, Ole, ne? Dann kann man an Ostern die Familie auch mal links liegen lassen und einfach den Fernseher anmachen und Formel 1 gucken.
Ja, ich bin leider Ostersonntag nicht zu Hause, sondern bei externer Verwandtschaft. Da muss ich auch übers Handy gucken.
Das ist aber ein bisschen doof. Man kann es trotzdem. Aber. Das ist ja die moderne Technik, oder?
Ja. Habe ich bei dem WM-Finale letztes Jahr auch schon gemacht. Da hat das auch ganz gut funktioniert.
Ja, dann mal schauen, ob das dann dieses Jahr auch so ist. Ob du auch so viele Überholmanöver siehst wie letztes Jahr beim Rennen. Da würde ich jetzt mal sagen, könnte weniger werden. Letztes Jahr, und das könnt ihr bei Formel1.de bzw. motorsporttotal.com auch nachlesen, da gibt es einen ganz tollen Artikel zu. 125 Mal wurde überholt, davon 52 Mal mit Hilfe von DRS. Nun haben wir in der letzten Ausgabe, dem Rückblick auf den großen Preis von China, festgestellt, dass DRS in dieser Saison, Dominik, eventuell sogar nur noch mehr dafür sorgen könnte, dass die Fahrer zwar rankommen, aber nicht zwangsläufig überholen werden. Glaubst du, es wird wieder so oft überholt oder glaubst du, es wird in diesem Jahr in Bahrain auch schwerer?
Ich bin mir sicher, dass es schwieriger wird zu überholen. Und ich glaube, dass deshalb auch weniger überholt werden wird. Die Frage ist natürlich, wie viele reale Überholmanöver sehen wir? Also Überholmanöver, die nicht nur deshalb zustande kommen, weil ein Fahrer auf die Gerade fährt, den Heckflügel umklappt, DRS benutzt und mit 10, 15 km/h mehr Höchstgeschwindigkeit, da noch mit ausgelehntem Ellenbogen auf dem Cockpitschutz vorbei cruist an dem anderen. Also wenn du mich jetzt fragst, sehen wir mehr qualitative Überholmanöver, würde ich sagen, ja, das könnte passieren. Wenn du mich fragst, sehen wir absolut gesehen, insgesamt gesehen, so viele Überholmanöver wie im vergangenen Jahr oder sogar mehr, würde ich klar sagen, nein.
Das würde ich auch sagen. Also da bin ich voll bei dir, Ole. Wem kommt das entgegen, diese Art und Weise, wie dann im Bahrain überholt werden könnte? Ich würde jetzt sagen, so Fahrer, die auch gerne mal so ein Risiko nehmen, wie Max Verstappen oder auch Romain Grosjean im Haas, die könnten doch wirklich ein gutes Rennen zeigen und sich ordentlich nach vorne fahren.
Ja, das sind halt die Fahrer, denen das allgemein zugute kommt. Das ist halt die fahrerische Qualität erfordert, um jemanden zu überholen, und das können halt Fahrer wie Max Verstappen, auch Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, die können das besser als zum Beispiel Marcus Ericsson, obwohl ich jetzt nichts gegen Marcus Ericsson habe, aber ich würde ihm das nicht so zutrauen, oder auch vielleicht Lance Stroll oder auch andere. Das heißt, diesen kommt das zugute, und das trennt halt wieder die Spreu vom Weizen, und das ist ja auch das Spannende. Ne? Also, und wo du Romain Grosjean ansprichst, für Haas ist das natürlich eigentlich auch wieder eine Strecke, wo sie das zeigen können.
Dominik, ist Haas so ein bisschen das Dark Horse, wenn man so will, an diesem Wochenende?
Ich denke, da sind viele Teams aus dem Mittelfeld mit bei der Musik. Und wenn wir über Dark Horses aus dem Mittelfeld sprechen, müssen wir sagen, dass Platz 7 das höchste der Gefühle für diese Teams momentan zu sein scheint. Die ganz großen Überraschungen werden wir, und da würde ich mich auf eine sehr konkrete Prognose einlassen, bis zum Saisonende nicht mehr erleben. Die drei Top-Teams haben da vorne sich einzementiert, und das wird so bleiben. Da wird auch keinem anderen Team ein großer Sprung mehr gelingen. Also wenn wir über Dark Horses reden, reden wir über Platz 7. Traue ich Haas durchaus zu. Die waren hier im vergangenen Jahr extrem stark gewesen. Ich halte Romain Grosjean für einen Fahrer, dessen Qualität häufig unterschätzt wird. Und da ist Haas mit Sicherheit mit bei der Musik. Da wird aber auch Williams dabei sein, da wird Force India dabei sein, da wird der im Rennen extrem starke Toro Rosso mit dabei sein. Aber dass die Amerikaner sich hier gut in Szene setzen, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ole, wie viel Jammerei hören wir am Boxenfunk wegen blauen Flaggen und ich komme nicht vorbei und lass mich vorbei?
Ach, ich glaube, das ist jetzt einfach so in Mode gekommen. Ne? Es ist halt immer die Frage, wer es gerade ist. Vielleicht ist es in diesem Rennen dann wieder Sebastian Vettel oder Valtteri Bottas oder so. Ich weiß gar nicht, wer es vorgeschlagen hat, aber irgendjemand hat, glaube ich, auf Twitter vorgeschlagen, ehemaliger Fahrer auch, man sollte wie früher einfach die blauen Flaggen abschaffen, sodass sie da wieder sich vorbeikämpfen müssen. Das wäre eigentlich eine interessante Sache, oder? Da könnte sich keiner beschweren. Ja, also ich glaube, das wird vielleicht wird es auch wieder Sebastian Vettel diesmal. Also kann ich mir so vorstellen. Theoretisch natürlich, wenn es nur nach dem Logo geht, natürlich Ferrari das Dark Horse. Das wollte ich noch anfügen.
Wow. Ole Waschka, die Gags werden einfach nicht besser. Ne? Aber das monieren ja auch andere. Ne? Ole.
Kann man halt nichts machen, ne?
Nee, kann man nichts machen. Aber ich mag's. Je schlechter, desto besser. Wir tippen ja immer das Ganze hier auch ein bisschen. Und ich würde diese Tipps ohne jetzt ein bisschen weitergehen wollen mit euch. Und ihr könnt mittippen. Und zwar bei unserem Kick-Tipp Formel 1 Tippspiel. Und dafür einfach auf meinsportradio.de gehen. Oben steht Aktionen. Im Dropdown-Menü das Formel 1 Tippspiel auswählen, anmelden, mitmachen und gewinnen. Denn der Saisonsieger bekommt am Ende von unserem Partner motorsporttotal.com formel1.de zwei Karten für das Rennwochenende in Ungarn 2018. Ja, es lohnt sich also dabei zu bleiben, dran zu bleiben, mitzumachen, Punkte zu sammeln. Und dann schicken wir euch zumindest mit diesen Karten schon mal an die Strecke. Unterkunft und Flug und sowas müsst ihr selber tragen, aber die Karten sind im Wert von 900 Euro auf der Haupttribüne. Also ihr habt richtig tolle Plätze in Ungarn, könnt es euch da richtig gut gehen lassen und Formel 1 gucken. Deswegen meldet euch da an und macht da mit noch. Habt ihr die Chance, auf jeden Fall oben mit dabei zu sein. Und der Tipp von mir ist, bleibt auf jeden Fall auch dabei über die ganze Saison. Ne? Also, und ihr könnt euch natürlich auch mit Redakteuren von motorsporttotal.com formel1.de messen. Ruben Zimmermann aktuell auf Platz 1. Also von daher, den wollen wir natürlich von da oben verdrängen. Ne? Der soll die Karten nicht gewinnen. Das ist ganz klar. Und möchte deswegen die Tipprunde so ein bisschen erweitern und erstmal mit euch klären, Dominik, wer holt sich die Pole Position?
Lewis Hamilton. Der Mercedes ist im Qualifying noch ein Tick besser als der Ferrari. Hamilton ist richtig gut in Form und der bringt wirklich die Leistung auf einen Punkt. Das hat er in China gezeigt. Mein Tipp für die Pole Position, Lewis Hamilton.
Ole, was denkst du?
Ich habe schon übrigens auch getippt im Tippspiel. Ich tippe ja mal vor dem Training. Das ist einfach viel spannender. Ich habe Sebastian Vettel auf die Pole Position getippt.
Okay, ich habe tatsächlich auch Lewis Hamilton auf die Pole Position getippt. Sehe das wie Dominik. Ich glaube, dass der am Ende so dieses kleine bisschen wieder haben wird und diesen Schwung auch mitnimmt, den er sich auch, glaube ich, im Qualifying und dem Rennen letzte Woche in China angeeignet hat. Dann eine Frage kommt. Pass auf, ich mache drei Fragen. Kommen diese drei Fahrer ins Ziel, Ole? Pascal Wehrlein, Lance Stroll, Stoffel van Dorn.
Das ist fies. Also, ich sage mal, Lance Stroll und Stoffel van Dorn kommen eher ins Ziel als Pascal Wehrlein. Ich glaube, Lance Stroll wäre es mal gut, ins Ziel zu kommen. Wahrscheinlich wieder 12. oder so. Und ja, Stoffel van Dorn. Letztes Jahr hat er da Punkte geholt, ne? Also darf man nicht vergessen. Ich glaube schon, Stoffel van Dorn kommt ins Ziel. Das heißt ja nicht, auf welchem Platz er ins Ziel kommt.
Genau, sondern nur dass er ins Ziel kommt. Das ist ja schon mal gut für McLaren auch, wenn vielleicht beide Autos mal ins Ziel kommen würden. Wehrlein, van Dorne, Stroll. Dominik.
Pascal Wehrlein kommt ins Ziel und wird erschöpft und glücklich aus dem Sauber aussteigen. Lance Stroll wird in der dritten Runde in der ersten Kurve im Kies stehen und sich nachher wieder vor den Journalisten erklären müssen. Und Stoffel van Dorne rollt mit defekter Honda MGUK in der Einführungsrunde aus.
Okay, das ist mal eine genaue Ansage, Leute. Ja, also er ist an der Strecke, er spürt das schon jetzt. Ja. Und ich glaube, dass Pascal Wehrlein nicht ins Ziel kommt. Ich glaube, dass Stoffel van Dorne nicht ins Ziel kommt. Ich glaube, dass Stroll nicht ins Ziel kommt. Bei alle drei scheiden aus. So, das ist mein Tipp. Dann der dritte Tipp, bevor wir dann auf die Top 3 kommen, meine Lieben. Schafft es McLaren Honda in die Punkte, Dominik?
Ja, van Dorne ist ja schon in der Einführungsrunde draußen, wie ich gesagt habe. Fernando Alonso, schwierig. Ich sage, wird 11. und verpasst die Punkte ganz knapp.
Ah, was denkst du, Ole?
Ich glaube, dass Fernando Alonso hier in die Punkte fahren wird. Ich denke, er kommt auf Platz 9 oder 10. Stoffel van Dorn wird, glaube ich, 15.
Okay. Ich habe Fernando Alonso tatsächlich auf Platz 10 getippt, ja? Also ich glaube auch, dass McLaren diesmal endlich Punkte holt. Es wird ja auch Zeit, dass sie sich mal irgendwie wieder für irgendwas qualifizieren und wenn es dann nur das Geld am Ende der Saison ist. Dann haben wir noch das Treppchen, was wir tippen möchten oder müssen. Und da würde ich sagen, fange ich mit meinem Tipp mal an, weil er auch wieder so ein bisschen außerhalb der Reihe geht wahrscheinlich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich glaube, dass Kimi Räikkönen an diesem Wochenende besser unterwegs sein wird als noch die letzten Male, dass er wahrscheinlich durch dieses Gespräch, was er auch mit Sergio Marchione, was ihm entweder noch blüht oder er schon gehabt hat, dass er dadurch, glaube ich, wieder ein bisschen Druck bekommen hat. Und deswegen sage ich, dass Lewis Hamilton das Rennen gewinnt vor Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel. Das ist mein Tipp. Ole, was denkst du?
Also ich gehe bei dir mit Kimi Räikkönen mit, dass er vielleicht da so ein bisschen aufwacht und ein anderes Gesicht zeigt. Die Strecke liegt natürlich Kimi Räikkönen. Ich glaube, er hat 8 Podien da schon herausgefahren. Und ich sage, und da lehne ich mich, ich bin ja bekannt dafür, mich aus dem Fenster zu lehnen, ich sage, Kimi Räikkönen gewinnt vor Sebastian Vettel und Lewis Hamilton.
Okay, jetzt der Experte von der Strecke live aus Bahrain, Dominik Scharaf.
Ich gehe mit dem Räikkönen-Tipp nicht mit. Kann mir nicht vorstellen, dass es hier das Wunder von Bahrain gibt und der Kimi plötzlich komplett anders auftritt. Nur mentale Probleme können das eigentlich nicht sein, weil jetzt hat er wieder ein siegfähiges Auto. Und in der Vergangenheit hat er immer gezeigt, wenn er ein siegfähiges Auto hat, dass er sich dann auch am Riemen gerissen hat und gute Leistungen gebracht hat. Also da ist, glaube ich, mehr im Busch als nur die Tatsache, dass der Sergio Marchione dem Kimi mal auf die Finger klopft. Deswegen mein Tipp, Lewis Hamilton auf der 1 und ich sage Valtteri Bottas auf der 2, weil der hat nach seinem peinlichen Safety-Car-Dreher von China einiges auszuwetzen hier. Der wird sich, glaube ich, eher am Riemen reißen als der Kimi. Er also auf 2 und Vettel auf 3.
Okay, damit sind unsere Tipps in the books, würde man sagen. Und was sind eure Tipps? Ja, tippt mit aus unserem Kicktipp-Spiel oder natürlich gerne auch über unser Twitter-Hashtag StartingGridMSR auf unserer Facebook-Seite in den Kommentaren unter diesem Podcast hier auf meinsportradio.de. Und Dominik Scharaf, erstmal natürlich vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, aus dem Medienzentrum live von der Strecke in Bahrain dabei zu sein, und wünschen dir natürlich ein schönes Rennwochenende dort. Kann man dich irgendwo im Social-Media-Bereich erreichen und folgen?
Ja, natürlich auf meinem Twitter-Account, wo dann später auch hoffentlich das Spiegelei-Video zu sehen ist, das ich eben schon angekündigt habe, hier auf der Strecke. @mst_dominik_s.
Ja, tut das mal, folgt dem jungen Mann. Das ist wirklich, er macht wirklich sehr gute Berichte auf motorsporttotal.com, Formel 1.de. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier dabei warst bei Starting Grid. Ole, dich erreicht man natürlich wo?
Unter dem Twitter-Handle @MikeWeiss, MikeWeiss.
Und natürlich deinen YouTube-Kanal, den sollte man auch mal einschalten.
Ganz genau, mein YouTube-Kanal MikeWeiss Motorsport, also ganz einfach auch zu merken. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Da gibt es sicherlich auch noch ein Video zu Fernando Alonso und zum Bahrain Grand Prix, um euch da einzustimmen.
@ks_0811, das ist meine Twitter-Adresse, @meinsportradio, die von uns, und @mst_alle_news, das ist die von motorsporttotal.com, Formel1.de könnt ihr auch folgen. Ja, es gibt genug zu lesen, genug zu sehen. Das war's von uns hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Vorschau auf dem Bahrain Grand Prix. Habt ein schönes Grand Prix Wochenende, ein schönes Osterwochenende. Macht euch eine schöne Zeit mit der Familie. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich bin raus und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mach's heute mal ganz kurz. Ich wünsche euch ein schönes Rennwochenende, schöne Ostern, entspannt ein bisschen, guckt das Rennen. Und wir hören uns nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.